Liebe Schwestern, liebe Brüder, es ist mir eine große Freude und eine Ehre, an diesem wichtigen Tag hier zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für die freundlichen Worte der Begrüßung. Ich hoffe, dass der Aufriss des Referates auf Ihren Plätzen sich gefunden hat. Sie können das ein wenig nachverfolgen, dann wissen Sie auch gleich, wie lang es noch geht. Sie können sich natürlich auch gern einige Notizen machen. Man hat dann einfach etwas, um es mit nach Haus zu nehmen. Vor den Vorbemerkungen, zwei kleine Vorbemerkungen. Einmal, in meinem Referat verzichte ich auf Übertragungen ins Heute. Zum einen, so entspricht es genau dem vorgegebenen Thema, und zum anderen werden ja dann die Schneisen in die Gegenwart in anderen Beiträgen geschlagen. Aber ich bin davon überzeugt, dass die entsprechenden Assoziationen Ihnen unweigerlich sich bei Ihnen unweigerlich einstellen werden. Spener ist uns näher, als wir denken. Ich werde in meinem Referat auch Zitate nur selten als solche kenntlich machen. Die meisten davon werden Sie unschwer als solche erkennen. Aus guten Gründen hat man den Pietismus als eine der wichtigsten Bewegungen der neueren europäischen Geschichte eingeordnet. Und es lohnt, sich heute auf die besten pietistischen Traditionen zu besinnen. Wir sind reicher, als wir ahnen. Hier kommen Schätze zum Vorschein, die uns helfen, eine geistlich gefüllte und zugleich auf den heutigen Menschen zugeschnittene Gemeindearbeit zu tun. Aus dem Gestern erwachsen uns wertvolle Impulse für heute. Dabei stellt der Pietismus, und das möchte ich gleich am Anfang sehr deutlich sagen, der Pietismus stellt keinen Teilaspekt von Kirche dar, wie beispielsweise die liturgische Bewegung, die Friedensbewegung, die Frauenarbeit, sondern der Pietismus versteht sich als eine Bewegung, die die Kirche in ihrer Gesamtheit erfassen und prägen will. Wir kultivieren keine Spezialthemen, sondern wir stehen für ein ganz bestimmtes Gesamtmodell Kirche, von dem wir überzeugt sind, dass in ihm den biblisch-reformatorischen Anliegen und den heutigen Erfordernissen optimal Rechnung getragen wird. Deshalb widerspreche ich vehement allen Redewendungen, die von einem Tröpfchen des Pietismus sprechen, den man doch heute in der Kirche braucht. In einer ähnlichen Dosierung wie ein kleines bisschen Pfeffer in der Suppe oder ein wenig Salz auf dem Frühstücksei. Ein klein wenig lässt man sich gern gefallen, aber wehe, wenn es zu viel wird. Nein, wir benötigen den Pietismus künftig als leitende Kultur unseres kirchlichen Lebens. Deshalb zielen wir nicht auf einzelne Segmente von Kirche, sondern auf die Kirche insgesamt. Zukunftsfähig wird unsere evangelische Kirche nur sein, wenn sie sich auf wesentliche pietistische Elemente besinnt. Und dabei und deshalb gehen wir zurück zu den Quellen. Unter welchen Zeitumständen kam der Pietismus zu Stand und Wesen? Was hat die Menschen damals umgetrieben? Wovon waren sie geprägt? Was hat sie geängstet? Was hat sie fasziniert? Eine Bewegung darf nicht als isolierte Größe verstanden werden, die genial und unverbunden aus dem damaligen Geschehen herausragt. Jede Bewegung entzündet sich an den Umständen ihrer Zeit. Der Pietismus kommt nicht von ungefähr. Deshalb gehen wir kurz ins 17. Jahrhundert zurück und fragen, was war das für eine Zeit? Im 17. Jahrhundert erschließen sich in jeder Hinsicht neue Räume. Erinnern Sie sich an den Geschichtsunterricht, historische Räume, geografische, naturwissenschaftliche, gesellschaftliche, politische, persönliche. Wohin man schaut, werden in dieser Zeit neue Seiten aufgeschlagen. Das musste sich auch auf die Kirche auswirken, wollte sie nicht zum bloßen Museum degenerieren. Es gärt, Umbrüche deuten sich an, Reformstimmung macht sich breit. Eine neue Zeit erfordert neue Antworten. Die bestehenden kirchlichen Institutionen waren außerstande, oft auch unwillig, diese zu geben. Der Pietismus hat sich als Antwort verstanden, in reformatorischen Traditionen verwurzelt und zugleich den Menschen der Gegenwart zugewandt. Holzschnittartig liste ich einige Umstände des Zeitkolorits auf. Da war einmal die Hypothek des Dreißigjährigen Krieges. Deutschland befand sich in einem verheerenden Zustand. Dieser Krieg hat wirtschaftlich, moralisch und kirchlich katastrophale Verhältnisse hinterlassen. Nur die Hälfte der Bevölkerung war noch am Leben. Das Land und seine Menschen waren ruiniert. Kein Krieg hat Deutschland so übel zugerichtet wie dieser. Das Grundvertrauen in die bisherigen Lebenstraditionen und Institutionen war geschwunden. Und daneben die Orthodoxie. Das Zeitalter der Orthodoxie hat das Wildwasser der Reformation säuberlich kanalisiert, aber als herrschende kirchliche Strömung war sie mittlerweile müde geworden, erschöpft und ausgelaugt. Sie begnügte sich mit dem Zitieren und Verteidigen der Bibel und war deshalb kaum in der Lage, dem aufbrechenden Bedarf nach einer, in einem guten Sinn, zeitgemäßen Theologie Rechnung zu tragen. Die offizielle Kirchlichkeit war stärker von dogmatischen Auseinandersetzungen und konfessioneller Polemik durchzogen als von einer Orientierung und Nestwärme gebenden Frömmigkeit. Christliche Lehre war weithin zum Tankapfel geworden. Und die in dieser Zeit entstandene Erbauungsliteratur Johann Arndt und Liedkultur Paul Gerhardt bahnten auf indirekte Weise dem Pietismus den Weg. Vermehrte Individualisierungsschübe. Die bis dato prägenden Institutionen hatten ihren Kredit verloren. Und nun beginnt das Individuum, sich nach und nach als Ausgangspunkt des Geschehens zu begreifen. Es wird maßgebend. Das Ich und nicht mehr Gott wird zum Dreh- und Angelpunkt der Erkenntnis. In gleichem Zug wird der Einzelne vermehrt wahrgenommen und in seiner individuellen Würde respektiert. Es wächst in dieser Zeit das Interesse an Biografien. Tagebücher kommen in Mode, ebenso Autobiografien. Die Verehrung großer Persönlichkeiten nimmt zu. Und daneben ganzheitlicher Bedarf. Die Zeitgenossen hungerten nach Realitäten, nach festem Boden unter den Füßen. Der Pietismus hat die Sehnsüchte und Stimmungen seiner Zeit gespürt, sie ernst genommen und sich den neuen Phänomenen gestellt. Einfühlsam und biblisch reformatorisch gegründet, hat er neue Antworten und Formen gefunden. Dabei sind vor allem drei Ebenen zu beachten. Einmal Glaube und Naturwissenschaft. Die heraufbrechenden Naturwissenschaften machen immense Fortschritte. Sie faszinieren, sie leuchten ein. Das Diesseitige gewinnt ein erhöhtes Gewicht. Die Technik rückt in den Gesichtskreis. Naturvorgänge werden beobachtet. Die kirchlichen Nachhutgefechte, die sich dem entgegenstellen, enden kläglich. Der Pietismus dagegen zeigt sich offen und lernwillig. Und er gewinnt eine konfessionsübergreifende Sicht. Nach dem Desaster des Krieges, der ja auch religiöse Züge trug, war die Sehnsucht groß nach Toleranz, Harmonie und einem friedlichen Zusammenleben der Konfessionen. Der Pietismus durchbrach die engen Grenzen und gewann eine konfessionsübergreifende Sicht. Und er hat begriffen, die richtige Lehre allein macht die Seele noch nicht satt. Sie prägt längst noch nicht die Lebensführung und den politischen Alltag. Wie kann christlicher Glaube in einer desolaten Zeit das Leben und Zusammenleben positiv formen? Wie können Glauben und Leben zusammenspielen? Wie kann neuer Glaubensmut und neue Orientierung geweckt werden? Dem Pietismus liegt das Üben der Frömmigkeit am Herzen, das Gestalten von geistlichen Beziehungen und Strukturen. Und dabei begreift er sich immer als Weiterführung der Reformation. Manches von dem, was bei Martin Luther keimhaft angelegt war, jedoch wegen der Zeitumstände nicht verwirklicht werden konnte, das greift der Pietismus auf und bringt es neu auf die kirchliche Tagesordnung. Die führenden Pietisten haben sich immer als Testamentsvollstrecker der Reformation verstanden. Philipp Jakob Spener, wir werden davon noch hören, August Hermann Franke durch seine Weiterarbeit an Luthers Bibelübersetzung, Nikolaus Reichsgraf von Zinzendorf durch seine weltweite missionarische Tätigkeit. Der Pietismus hat sich mit der Reformation identifiziert und mit hohem Respekt beispielsweise von Martin Luther gesprochen. Fazit: Der Pietismus hat sich nicht gegen seine Zeit gesperrt, sondern sie als Herausforderung Gottes angenommen und als Chance begriffen. Er war von einem ausgeprägten Kairos-Bewusstsein erfüllt, die günstige Gelegenheit, der richtige Augenblick. Hier wurden die modernen Fragen und Bedürfnisse aufgegriffen und mit der biblischen Botschaft verknüpft, so dass sie als lebensdienlich empfunden werden konnten. Tradition und Moderne wurden miteinander verschränkt. Das macht das Faszinosum des Pietismus aus. Das erklärt seine Dynamik und seine zeitübergreifende Aktualität bis zum heutigen Tag. Und dabei betrat man auch im Methodischen neue Wege. Schauen wir uns nun den Mann genauer an, mit dem der Start des Pietismus verknüpft ist. Was war das für ein Mann? Spener gilt als der bedeutendste, einflussreichste und umstrittenste deutsche evangelische Theologe und Kirchenmann seiner Zeit, urteilt Martin Brecht. Durch ihn bekam der Pietismus seine unverwechselbare Kontur. Die ersten Stationen seines Lebens bis zum Aufknospen dessen, was wir Anfänge des Pietismus nennen, in abrissartiger Kürze. Spener wird 1635 in Rappoltsweiler im Elsässischen geboren. Er besucht nie eine öffentliche Schule, sondern erhält Privatunterricht. Im Alter von 16 Jahren beginnt er das Theologiestudium in Straßburg. Er zeigt sich als ein frommer und emsiger Student, der nach 8 Jahren sein Studium abschließt. Nun wird er Freiprediger, was damals eine Art Wartestand für nachrückende Theologen bedeutete. Diese Zeit nutzt Spener zur Promotion und zur Heirat im Jahre 1664 in dieser Reihenfolge und am selben Tag. Zwei Jahre später wird er zum Senior der 12-köpfigen Pfarrerschaft nach Frankfurt am Main berufen und ihr steht er 2 Jahrzehnte hindurch vor. Er predigt in der Barfüßerkirche, auf deren Platz heute die Paulskirche steht. Die Zeit in Frankfurt war nach seiner eigenen Einschätzung die effektivste seiner gesamten Dienstzeit. Im lieben Frankfurt hat sich Spener entfaltet, ohne jedoch revolutionäre Ambitionen zu hegen, wie sie damals in separatistischen Kreisen umgingen. Spener erweist sich rundum als hochgebildeter, solider Theologe, dem Extreme und Einseitigkeiten fremd und suspekt sind. Als Theologe wollte Spener orthodoxer Lutheraner sein und war es auch. Die unermüdliche Kreativität und der sprudelnde Einfallsreichtum, die später bei August Hermann Franke in Halle anzutreffen waren, lassen Spener schwindlig werden und die Umtriebigkeit von Zinzendorf hätte ihn erst recht irritiert. Seine Hauptaufgabe sieht er im Predigen. In seinen 20 Frankfurter Jahren hält Spener mehr als 1200 Predigten, die er jeweils gründlich ausarbeitet. Ein hinreißender Erweckungsprediger war er nicht, doch vom barocken Kunstpredigtstil hatte er sich getrennt. Er erzieht seine Predigtzuhörer zu aufmerksamem Hören der Schrift. Viele bringen auf seine Aufforderungen hin die Bibel mit in den Gottesdienst. Spener pflegt neben seiner pfarramtlichen Tätigkeit ein ausgefallenes Hobby. Er wird nämlich zu dem deutschen Spezialisten in Sachen wissenschaftlicher Genealogie und Heraldik, also Wappenkunde und dergleichen, worüber er ein umfangreiches Werk veröffentlicht und in Tübingen hat er damals dazu 2 Kollegs gehalten. Wer sich also damals über seinen Stammbaum und sein Familienwappen im Unklaren gewesen ist, der fragt bei Spener nach. Das hat dem Pietismus viele Türen in den sogenannten höheren Kreisen geöffnet. Dann kam man gesagt, ich male mir aus, wie wohl heute die Leserbriefe in Idea ausfallen würden, wenn ein prominenter evangelikaler Theologe ein solch zeitaufwendiges Hobby betreiben würde. Spener wirkt darüber hinaus unermüdlich als Seelsorger. Er schreibt derart viele Briefe, dass er durch den Kaiser vom Porto befreit wird. Nun, was brachte Spener auf den Weg? Im Jahre 1675 verfasst er die Pia Desideria, fromme Wünsche, als Vorwort zur Evangelienpostille von Johann Arndt. Bald erscheinen seine Gedanken als Sonderdruck und Flugschrift. Punktgenau leuchtet Spener in die Zustände von Kirche und Gesellschaft hinein. Er bringt zu Papier, was viele Verantwortliche damals ähnlich empfinden. Diese Veröffentlichung macht Spener bald in ganz Deutschland bekannt. Er war von der außerordentlich breiten Resonanz seiner Pia Desideria selber am meisten überrascht. Darin formuliert nun Spener nicht seine eigenen Wünsche, was ja durchaus berechtigt wäre, sondern er ist davon durchdrungen, die göttlichen Wünsche zur Sprache zu bringen. Gott versteht er als Subjekt seiner Veröffentlichung. Was Gott sich wünscht, soll in seiner Kirche handlungsleitend sein. Spener spricht in dieser Schrift Christen an, besonders die im Pfarramt. Es geht ihm also nicht zuerst um einen Appell an die Öffentlichkeit, obwohl er auch den Stand der Obrigkeit kritisiert, sondern die einzuleitenden Reformen betreffen primär die Frommen im inneren Kreis der Kirche. Spener geht davon aus, dass die internen Reformen positive Kreise zu denen ziehen, die bisher noch nicht für den Glauben gewonnen werden konnten, unter anderem zu den Juden. Die programmatische Schrift stellt zu hohen Teilen die Bündelung dessen dar, was Spener bereits im Vorfeld und in kleinen Schritten lehrt und praktiziert. Die Formulierungen seiner Reformschrift entwickelten sich in einem mehrjährigen Prozess. Darin sind das Geistlich-Theologische und das Praktische unlöslich ineinander verwoben. Spener begnügt sich nicht damit, klare Diagnosen zu stellen und die Therapie einzufordern, sondern er zeigt zugleich gangbare und basisnahe Schritte auf, mit denen die erforderlichen Erneuerungen eingeleitet werden können. Damit vermittelt er seinen Zeitgenossen eine konkrete Utopie, motiviert aus der Freude am Evangelium und nicht zuletzt aus der Liebe zu seiner Kirche und ihren Menschen. Gemäß der doppelsinnigen Überschrift, was brachte ihn auf den Weg, soll zunächst von den geistlichen Kräften die Rede sein, die Spener motiviert haben, danach von den einzelnen konkreten Maßnahmen. Seine Motive. Während die meisten Theologen der Orthodoxie die schlechten Zeiten beklagten und in ihnen geistlich zu überleben suchten, hofft Spener unerschütterlich, chiliastisch angeregt, Chiliasmus ist die Lehre vom tausendjährigen Reich, Spener hofft unerschütterlich auf einen noch besseren Zustand seiner Kirche hier auf Erden, wie Gott es versprochen hat. Dessen große Taten liegen also nicht nur in der Vergangenheit, wie es damalige Überzeugung war, sondern erst recht in der Zukunft. Diese Erwartung wird zur starken Triebfeder, die ihn zu nüchternen Bilanz und zu reformerischem Eifer bewegt. Spener ist davon überzeugt, Gott hat noch Großes vor. Und zu diesem Gesamtpaket des Neuen, das Gott vorhat, gehört für Spener ein Dreifaches. Einmal, die gesamte Kirche wird in einen viel heiligeren und herrlicheren Stand versetzt, als sie jetzt ist. Zum anderen, es steht ein größerer Fall des päpstlichen Roms zu erwarten, der weit über den Stoß hinausgeht, der ihm von unserem Herrn Luther gegeben worden ist. Das war natürlich Originalton Spener. Drittes des Neuen, Israel wird sich zu Jesus bekehren, wobei eine veränderte, geheiligte Kirche kein Hindernis mehr darstellen muss, sondern Mittel zur Bekehrung werden kann. Diese Erkenntnisse sind in Spener nach und nach gewachsen. Noch wenige Jahre zuvor hat er gut lutherisch alle chiliastischen Anflüge heftig verworfen. Aber angesichts des Zustands seiner Kirche, beim Studium der Apokalypse und unter dem Klima sehnsüchtiger Endzeiterwartung unter vielen Frankfurter Frommen gewinnt Spener eine neue, eschatologisch fundierte Sicht der künftig möglichen Lage der Kirche, ohne sich gänzlich auf den Chiliasmus und dessen Ausmalen apokalyptischer Katastrophen sowie seliger Paradieseszustände einzulassen. Spener erstellt kein geschlossenes System. Aber damit bringt er in seiner Kirche und Zeit eine neue Tonart zum Klingen. Völlig überraschend spricht er die Hoffnung aus, die Kirche werde bessere Zeiten sehen. Das Neue, das den Ideen Speners Durchschlagkraft verleiht und sie wie ein Motor vorantreibt, ist deren eschatologische Mitte. Damit war den Gläubigen in damaliger Zeit eine Kraft gegeben, zuversichtlich und erwartungsvoll nach vorn zu gehen. Diese Hoffnung macht nicht müßig, sondern fleißig. Sie wehrt den Geist der Resignation. Diesem steht die Dynamik des göttlichen Geistes entgegen. Einzig dessen erfahrbare Lebenskraft ist in der Lage, Neues zu bewirken. Theologisch fundiert und methodisch anregend ruft Spener auch den von der Kirche Enttäuschten zu, dass es sich lohnt, für die evangelische Christenheit einzutreten und in ihrem Dienst zu stehen. Denn ihr gehört die Zukunft. Damit hat Spener der Kirchenkritik des Separatismus viel Wasser abgegraben. Die Kirche ist für ihn kein hoffnungsloser Fall. Es lohnt sich, für sie einzutreten und sich in ihr zu engagieren. Spener zeigt schonungslos die Fehler und Schwächen seiner Kirche auf. Weil er sie liebt, sucht er sie zu erneuern. Er formuliert nicht nur Kritik an den kirchlichen Zuständen, sondern regt zugleich Reformen und Maßnahmen an, diese praktisch zu beheben. Dabei setzt er nicht bei Strukturen an, sondern im Innenleben der Kirche. Und er unterlässt es auch, die Schuld an den misslichen kirchlichen Zuständen auf andere zu schieben. Ich nehme mich auch nicht aus der Zahl derer heraus, die in unserem Stand bisher des Ruhms mangeln, den wir vor Gott und der Kirche haben sollten. Ich sehe mehr und mehr, woran es auch selbst bei mir mangelt und bin bereit, auch bei anderen solches brüderlich vorauszusetzen. Es lassen sich bei Spener drei Hauptmotive für seine Reformen finden. Diese sind schichtweise miteinander verbunden. Einmal der arme, elende Zustand seiner Kirche. Auch der geistliche Stand ist ganz verderbt. Zank und Streitsucht gehen unter Christen um. Ein Pfarrer will den anderen in seinen Predigten geistreich übertrumpfen. Die Christen verlassen sich auf die Taufgnade, ohne ein Leben in der Nachfolge Christi zu führen. Elementare biblische Aussagen sind unbekannt. Und daneben das Motiv, die biblisch verbriefte Hoffnung auf bessere Zeiten für die Kirche und das noch vor der letzten Wiederkunft des Herrn. Und dann schlussendlich der im Heiligen Geist gegenwärtige und aktive Gott, der seine Christen ans Werk der Erneuerung setzt. Beim Aufweisen der einzelnen Schritte des Reformprogramms gehe ich in chronologischer Abfolge vor. Es muss der Irrglaube vermieden werden, als stünden die Pia Desideria wie ein genialer Gedankenblitz im Raum. Was Spener darin fordert, hat er bereits, wenn manchmal auch nur in Spurenelementen, selber praktiziert. Es stammt aus der Praxis und will in die Praxis einmünden. Zielsicher setzt er dabei bei den Multiplikatoren an, beim Stand der Pfarrer. Das Predigtamt muss bei all diesen Dingen, die der Kirchenbesserung betreffen, das Allermeiste tun. Nun, Schritte des Reformprogramms. In seiner Frankfurter Tätigkeit hat der eher behutsame und vorsichtige Spener Reformen auf den Weg gebracht, die bald im gesamten evangelischen Deutschland Aufsehen erregten und viele Gleichgesinnte zur Nachahmung aufforderten. Diese Frankfurter Reformen haben das Gesicht des Pietismus zu erheblichen Teilen geprägt, erkennbar bis zum heutigen Tag. Sie haben die Kirche verändert. In Speners Vorgehen sind weniger chirurgische Schritte erkennbar als vielmehr homöopathische Dosierungen, die aber nachhaltig und gezielt wirken. Spener weiß nur zu gut, dass er mit seinen Reformen nicht am Punkt Null ansetzt, sondern auf bewährte Einsichten und Traditionen zurückgreifen kann. Seine Reformschritte haben anknüpfenden Charakter. Da ist zum einen der Katechismusunterricht. Spener leidet darunter, dass seine Predigten trotz guter Resonanz wenig an spürbarer Besserung des kirchlichen Lebens bewirken. Das löst bei ihm den Gedanken aus, den Katechismusunterricht an den Kindern seiner Gemeinde auszuweiten. Dieser Unterricht wurde herkömmlich als Kinderlehre an den Sonntagnachmittagen in der Kirche durchgeführt. Schon im dritten Jahr seiner Tätigkeit greift Spener in einer Vormittagspredigt das Katechismusstück auf, das am Nachmittag behandelt werden soll. Damit weckt er das Interesse der Gemeindeglieder, sich doch zu diesem Unterricht einzufinden und mehr darüber zu hören. Das hat Erfolg. Martin Brecht resümiert: In einer Zeit, in der es schwer fiel, neue Gemeinschafts- und Vermittlungsformen zu entwickeln, erregte Spener damit überörtliches Aufsehen und fand Nachahmung. Diese Praxis behält er übrigens auch bei, später als Oberhofprediger in Dresden. Spener erweist sich dabei als ein Religionspädagoge von hohen Graden. Auf der Basis des von ihm fraglos akzeptierten kleinen Katechismus von Martin Luther teilt er dessen inhaltlichen Stoff neu auf, gliedert ihn in über 1200 Fragen und Antworten und fasst das Ganze in 93 Lektionen. Diese einfältige Erklärung erlebt über 20 Auflagen. Spener hat damit ein verständliches Unterrichtsmittel geschaffen, das auf lebendige Frömmigkeit und deren Bewährung im Alltag abzielt. Der Pietismus hat sich zu hohen Graden als katechetische Bewegung seine Bahn gebrochen und später wird das durch August Hermann Franke erweitert und vertieft. Spener nimmt daneben auch scharfsichtig die soziale Verantwortung in seiner Stadt wahr. Die Armut ist Schandfleck unseres Christentums. Er sieht das Flüchtlingselend, ausgelöst nicht nur durch den 30-jährigen Krieg, sondern auch durch einen begrenzten Krieg in der Region um Frankfurt, und erregt die Hilfe von Laien auf freiwilliger Basis an. Die Stadt Frankfurt hatte zur damaligen Zeit reichlich 20.000 Einwohner. Innerhalb weniger Jahre war die Einwohnerzahl um 25% gestiegen. Während die Armen der Stadt versorgt werden, gilt das für diejenigen nicht, die mehr und mehr von außerhalb nach Frankfurt einsickern. Diesen bleibt nur das Betteln. Im Konsens mit seiner Pfarrerschaft wendet sich Spener an den Rat der Stadt. Er ist überzeugt, dass sich die aufdringliche Bettelei nur dann legen würde, wenn die Armen, die Waisen, Kinder und andere Angehörige sozialer Randgruppen Arbeit geboten bekämen bzw. dazu genötigt würden. Es sollte deshalb ein Arbeitshaus entstehen, verbunden mit einer Manufaktur. Spener mahnt grundsätzlich ein Recht der Armen auf adäquate Verdienstmöglichkeiten und damit ein Recht auf Arbeit an. Unermüdlich von der Kanzel und in Gesprächen mit einflussreichen Persönlichkeiten kämpft Spener für dieses Vorhaben, bis es schließlich bewilligt wird. Und damit wird der Gassenbettel wirksam unterbunden. Bei dem Armen-, Waisen- und Arbeitshaus handelt es sich, anders als später bei den frankischen Anstalten in Halle, um eine kommunale Einrichtung, die von einer Mischfinanzierung getragen wird. Zum einen durch eine zunächst freiwillige Sozialabgabe der Bürger anstelle der unkoordinierten Gaben für die einzelnen Bettler und zum anderen von den Erlösen der Manufaktur. Hinter dem Projekt steht jedoch, auch hier ein Unterschied zu Halle, kein detailliertes pädagogisches Konzept. Das Frankfurter Haus wird bald zum Vorbild für ähnliche Projekte in anderen Städten. Spener liegt daran, dass sich die bewussten Christen nicht in ihrer Frömmigkeit abkapseln, sondern sich angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen nach dem Maß ihrer Möglichkeiten engagieren. Dabei weist er auch motivierend auf die Gütergemeinschaft unter den ersten Christen hin, nicht um sie als ein verpflichtendes Modell einzuführen, sondern als Chance zu begreifen, das göttliche Recht der Liebe im Alltag zu leben. Die dritte Reform, Collegia Pietatis, übersetzt etwa Gruppe, Zusammenkunft der Frömmigkeit oder für Frömmigkeit. Mit dem hier beschriebenen Reformschritt betreten wir den Boden der Pia Desideria, in der Spener 6 konkrete Vorschläge für dringend notwendige Reformen beschreibt und den Lesern werbend anempfiehlt. Bereits 3 Jahre nach Dienstantritt in Frankfurt spricht Spener in einer Predigt an, ob es nicht sinnvoll wäre, sich sonntags in kleinem Kreis zu treffen, um ein erbauliches Buch zu lesen oder um über die Predigt zu sprechen. Damit will er den damals üblichen Sonntagsvergnügungen eine christliche Alternative entgegensetzen. Ein Jahr später treten einige Männer aus der Gemeinde an Spener heran, er möge doch diesen regelmäßigen erbaulichen Austausch in einer kleinen Gruppe ermöglichen. Um separatistischen Tendenzen zu wehren und eine innerchristliche Ghettoisierung zu vermeiden, übernimmt Spener die Leitung. Man trifft sich zunächst in seiner Studierstube. Damit ist das erste Kollegium Pietatis ins Leben getreten, aus dem sich in späterer Zeit Gemeinschaftsstunden, Hauskreise und andere Kleingruppen entwickeln. Hier wurde etwas umstürzend Neues aus der Taufe gehoben. Denn damals war der öffentliche Gottesdienst in der Kirche die einzige evangelische Veranstaltung. Nun geht Spener daran, darüber hinaus die Gemeinschaftsform des kleinen Kreises zu installieren. Nicht anstelle des Gottesdienstes, sondern als dessen sinnvolle Ergänzung. Der Zuspruch ist rege. Offensichtlich hat Spener eine Marktlücke aufgespürt. Man trifft sich 2-mal pro Woche am frühen Abend. Zunächst nehmen lediglich Männer aus den oberen Ständen daran teil. Später erweitert sich der Kreis. Frauen dürfen im Nebenzimmer zuhören. Inhaltlich steht die Lektüre von Erbauungsbüchern im Mittelpunkt, denen sich ein Gespräch anschließt. Erst später rückt die Bibel in die Mitte des Gesprächs. Damit war die Bibelstunde bzw. Bibelbesprechstunde geboren, die heute aus der Arbeit einer soliden Gemeinde nicht wegzudenken ist. Der Kreis vergrößert sich ständig, so dass bald in Speners Studierstube einige stehen müssen. Deshalb siedelt man später in die Barfüßerkirche um. In seinen Pia Desideria kommen die Collegia Pietatis in den größeren Zusammenhang zu stehen, das Wort Gottes reichlicher unter uns zu bringen. Die Stubenversammlungen versteht Spener als Mittel zum Zweck, weil das Wort Gottes das entscheidende Gnadenmittel darstellt, von dessen Wirksamkeit allein das Gute zu erwarten ist, muss die Hoffnung auf künftig bessere Zeiten an dieser Wurzel ansetzen. Lediglich strukturelle Maßnahmen graben nicht tief genug. Je reichlicher das Wort Gottes unter uns wohnen wird, desto mehr werden wir des Glaubens Früchte zu Wege bringen. Spener weist auf 2 Defizite in der bisherigen geistlichen Versorgung hin. Die sonntäglichen Predigten in stets fließender Rede sind nicht dazu angetan, das biblische Wort in den Hörern tiefer wurzeln zu lassen. Es ist keine Zeit dazwischen, der Sache nachzudenken, oder wenn man dem nachdenkt, entgeht einem das Folgende. Die Hörer werden nur oberflächlich berührt. Und dann das andere? Die sonntäglichen Predigttexte vermitteln leider nur einen schmalen Ausschnitt der biblischen Botschaft. Damals in jedem Jahr dieselben Perikopen. Ein umfangreiches Bibelwissen ist davon nicht zu erwarten. Nun geht Spener den Weg von der Diagnose zur Therapie. Daher ist zu überlegen, ob nicht der Kirche wohl geraten wäre, wenn neben den gewöhnlichen Predigten über die verordneten Texte auch noch auf eine andere Weise die Leute weiter in die Schrift geführt würden. Spener stehen dabei 3 Modelle vor Augen. Einmal die fleißige Lesung der Schrift in der Familie. Jeder Hausvater solle täglich aus der Bibel vorlesen bzw. wenn er damit Schwierigkeiten hat, vorlesen lassen. Es sollen des Weiteren zusätzliche Gemeindeversammlungen angeboten, in denen die biblischen Bücher ohne weitere Erklärungen vorgelesen würden. Bestenfalls sollten gelegentliche Zusammenfassungen dem Verständnis dienlich sein. Hierbei hat Spener auch solche Gemeindeglieder vor Augen, die sich keine eigene Bibel leisten bzw. sie nicht lesen können. Und Spener regt drittens die Wiedereinführung der alten apostolischen Art der Kirchenversammlungen an. Als Muster steht ihm dabei die Gemeinde vor Augen, die Paulus im 1. Korinther 14 schildert. In solchen Zusammenkünften, von Pfarrern geleitet, könnten auch andere mit dazu reden, die mit Gaben und Erkenntnis begnadet sind. Alle aus der Gemeinde, die von Gott mit ausreichender Erkenntnis begabt oder in ihr zuzunehmen begierig sind, könnten sich derart zusammenfinden. Sie sollen ihre gottseligen Gedanken über die vorgelegten Materien vortragen und die anderen darüber ihre Urteile abgeben. Wenn etwas unklar ist, möge man das vortragen und um Erläuterung bitten. Angesichts solcher Zusammenkünfte würde auch als Nebeneffekt das Vertrauen zwischen den Pfarrern und ihren Gemeindegliedern wachsen. Die Pfarrer bekämen mit, was die Menschen bewegt. So könnten sie sich besser auf sie einstellen. Und zugleich werden die Teilnehmenden befähigt, in ihrer Hauskirche nun ihrerseits Kinder und Gesinde besser zu unterrichten. Spener resümiert: Eins ist gewiss, dass die fleißige Beschäftigung mit dem Worte Gottes, die nicht nur im Anhören der Predigt besteht, sondern auch im Lesen, Betrachten und davon sich unterreden, das vornehmste Mittel sein muss, um etwas zu bessern. Es geschehe nun durch dergleichen oder andere noch anzuzeigende Veranstaltungen. Spener zeigt sich also durchaus offen für weitere Erneuerungsvorschläge. Er vollzieht eine konsequente Hinwendung zur Beschäftigung des einzelnen Christen mit der Bibel. Mit seiner Forderung, dass alle Christen die ganze Bibel lesen sollen, ist Spener revolutionär. Und zu diesem Zweck erweitert er die begrenzten, üblichen Gemeinschaftsformen um die Collegia Pietatis, die zur Wurzel für künftige Gruppenarbeit in den Gemeinden werden. Darüber hinaus werden die Laien aktiviert, Priestertum aller Glaubenden. Aus den praktischen Erfahrungen mit den Collegia Pietatis und aus der Beschäftigung mit Martin Luther rückt bei Spener die Lehre vom allgemeinen Priestertum verstärkt ins Blickfeld. Was er an geistlichen Einsichten und theologischer Kompetenz bei den Teilnehmern seines Collegium Pietatis erlebt, verknüpft sich ihm mit Berichten aus der Urkirche. Spener erkennt, wie stattlich erwiesen sei, dass allen Christen ohne Unterschied alle geistliche Ämter zustehen, obwohl deren ordentliche und öffentliche Verrichtung den dazu bestellten Dienern befohlen ist. Doch im Notfall und in Situationen, die nicht öffentlich sind, im eigenen Haus beispielsweise, kann jeder Christ geistliche Dienste versehen. Zum geistlichen Priestertum sind Christen nicht nur befugt, sondern wollen sie wirklich Christen sein, auch verpflichtet. Spener wirft dem Papsttum vor, diese biblischen Tatsachen verschwiegen zu haben, um das angemaßte Monopol des Klerus zu sanktionieren. Das hat bis in die Kirche der Reformation hinein die Laien träge gemacht. Man meinte, man würde dem Pfarrer ins Amt greifen, wenn Christen mit ihren Gaben und Fähigkeiten umgingen. Von dem dringlichen Neubeleben des geistlichen Priestertums erwartet Spener drei Effekte mit abgestuftem Gewicht. Einmal die Erbauung und die Aktivierung der einzelnen Christen, wie das im Neuen Testament vorgezeichnet und durch seine eigene Erfahrung bestätigt ist. Das geistliche Priestertum stellt also für Spener keinen Notbehelf dar, sondern Gottes gute Ordnung für seine Gemeinde. Der zweite Effekt ist die Belebung der Gemeinde. Würde das allgemeine Priestertum praktiziert und nicht allein den Pfarrern überlassen, könnte sich die gegenseitige Erbauung multiplizieren. Damit würde das geistliche Leben in der Gemeinde erheblich gefördert. Und daneben auch die Entlastung der Pfarrer. Das Pfarramt wird keineswegs in seiner Bedeutung gemindert, sondern vielmehr gestärkt, weil es nach Speners Meinung zu schwach und ein Mann nicht genug ist. Kein Pfarrer kann allein bei so vielen, die seiner Seelsorge anvertraut sind, das ausrichten, was zur Erbauung nötig ist. Das Ausüben des geistlichen Priestertums verringert die Last, die auf dem Pfarrer liegt. Den Laien wird dabei auch das Recht der Kritik an den Pfarrern zugestanden. Allerdings versteht Spener den Pfarrer auch als Gegenüber, als den Direktor und ältesten Bruder seiner Mitarbeiter. Christentum als praktischer Dienst am Nächsten. Spener ist davon überzeugt, dass man den Leuten wohl beibringen und sie bald daran gewöhne zu glauben, dass es mit dem Wissen im Christentum durchaus nicht genug sei, sondern es vielmehr in der Praktizierung bestehe. Christlicher Glaube wirkt sich in der Liebe aus. Wird das begriffen und gelebt, wäre fast alles, was wir verlangen, ausgerichtet. Spener reiht eine Bibelstelle an die andere, um diese schlichte, aber weithin vergessene Tatsache zu untermauern, dass der Lebensinhalt eines gläubigen und durch den Glauben seligen Menschen in der Erfüllung der göttlichen Gebote in der Liebe besteht. Diese Liebe richtet sich zunächst auf die Mitchristen, dann aber auch auf alle Menschen. Man solle sich daran gewöhnen, nicht leicht eine Gelegenheit außer Acht zu lassen, wo man dem Nächsten eine Liebestat erweisen könnte. Deshalb sollten sich Christen aller Rache enthalten, sondern eher auf ihr gutes Recht verzichten. Das lässt den Christen innerlich wachsen und mit dem Beichtvater kann abgeklärt werden, welche persönlichen Defizite noch vorliegen und wie diese behoben werden können. Der sechste Schritt, liebevolles Verhalten in Religionsstreitigkeiten. Zu den unerfreulichen Kapiteln der damaligen Zeit gehört die Art, wie die Differenzen zwischen den Konfessionen und Kirchen ausgetragen werden. Sie gereicht dem Christlichen kaum zur Ehre. Auch hier muss ein Umdenken stattfinden. Wie soll man sich gegenüber Ungläubigen und Falschgläubigen verhalten? Zunächst verweist Spener darauf, sich selbst immer wieder neu im Glauben zu vergewissern. Nicht nur Abwehr ist angesagt, sondern vor allem die eigene Glaubensstärkung. Vier praktische Schritte. An erster Stelle steht das Gebet für die, die vom rechten Glauben abgeirrt sind. An zweiter Stelle das eigene gute Vorbild. Wir haben ihnen mit gutem Beispiel voranzugehen. Und das dritte, dass die Wahrheit behutsam und bescheiden vorzutragen ist, ohne fleischliche und unziemliche Leidenschaften. Wo alle Ermahnungen nicht greifen, soll das Verbindende unterstrichen werden. Praktische Prinzipien und Lebensregeln, die wir noch unter uns gemeinsam haben. Vor allem legt Spener seinen Lesern die Übung herzlicher Liebe nahe. Das ist eine schändliche Angelegenheit, wenn man Ungläubigen oder Irrenden um ihrer Religion, ihrer Meinung willen Schimpf und Schande antut. Am Horizont kann sich Spener durchaus die Wiedervereinigung der getrennten Kirchen vorstellen, aber nicht auf dem Weg von Streitgesprächen. Disputationen bleiben fruchtlos. Martin Brecht konstatiert, insgesamt kündigt sich hier ein neues Klima und Verfahren im Verhältnis zum Andersgläubigen an, wobei aber der Wahrheitsanspruch der eigenen Kirche keineswegs aufgegeben ist. Nun, siebter und vorletzter Punkt. Weil eine Erneuerung der Kirche beim Stand der Pfarrer zu beginnen hat, lenkt Spener die Blicke auf das Theologiestudium. Hier sieht Spener tiefe Schäden. Diese liegen nicht nur im allgemeinen üblichen studentischen Treiben, sondern auch in der Konzeption des Studiums selbst. Damit rückt nach der Gemeinde nun auch die Universität als neuer Raum für Reformen ins Blickfeld. Spener betrachtet die theologischen Fakultäten als rechte Pflanzgärtlein der Kirche. Nicht aber sollte der Weltgeist, der Ehrgeiz, der Sauf, der Zank, der Balgeteufel im äußeren Leben der Studenten bestimmend sein. Damit derartiges im Keim erstickt wird, wünscht sich Spener die Professoren als lebendiges Muster, nach dem die Studenten ihr Leben regulieren können. Sowohl in der Glaubenshaltung als auch in Forschung und Lehre. Dieses notwendige Zusammenspiel entspricht dem Wesen der Theologie. Spener versteht Theologie nicht als bloße Wissenschaft, sondern als einen Habitus Practicus. Glauben und Leben liegen untrennbar ineinander. Also sollen sich auch der Heiligung und Reinigung ihres Lebens diejenigen befleißigen, die einmal in der Hütte des Herrn ein- und ausgehen wollen. Bereits in ihren ersten Studienjahren sollen die Studenten vielleicht durch einen treuen Mentor zu einem Lebensstil angeleitet werden, der ihrer späteren Hirten- und Vorbildfunktion entspricht. Weil die Lebensführung aus dem Glauben heraus so wichtig ist, sollten die Professoren nicht nur auf die geistigen Fähigkeiten ihrer Studenten achten, sondern auch auf deren geistliche Lebensführung. Im Zweifelsfall sind die vorzuziehen, die sich um ein gottesfürchtiges Leben mühen. Selbst wenn deren Begabung ein wenig geringer ausfallen sollte, im Endeffekt wird ein solcher Pfarrer seiner Gemeinde mehr nutzen als ein doppeldoktormäßiger, nichtiger Weltnarr, der zwar voller Kunst steckt, aber von Gott nicht gelehrt wird. Damit die angehenden Pfarrer ihrer Gemeinden wirklich dienen können und tauglich werden, empfiehlt Spener den vermehrten Gebrauch der deutschen Sprache während des Studiums. Damals war das Latein üblich. Nun, im Hinblick auf die Aufgaben in den Gemeinden sollten die akademischen Disputationen auch in deutscher Sprache abgehalten werden. Und nun der Schlusspunkt: menschennahe Verkündigung. Weil das Wort Gottes allein das Mittel ist, um Leute selig zu machen, muss evangelische Predigt eine missionarisch-seelsorgerliche Prägung haben, darauf abzielend, dass der Glaube und dessen Früchte bei den Zuhörern auf beste Weise gefördert werde. Spener bemängelt an vielen Geistlichen, dass sie ihre Predigt zum Prunken verwenden, unverständlich über die Köpfe ihrer Zuhörer hinwegreden, unbekannte fremdsprachliche Zitate einflechten und von ihnen Gliederungen ebenso kunstreich wie verborgen aufgezieret werden. Die Kanzel gerät zum Ort, an dem man seine Kunst mit Pracht sehen lasse. Hier setzt Spener an. Alle Verkündigung hat sich daran zu orientieren, was den Hörern geistlich hilft und was sie auch wirklich verstehen können. Der Prediger hat sich nach seinen Zuhörern und ihrem Vermögen zu richten. Einfältig und gewaltig zugleich soll die Predigt dazu dienen, den Glauben zu stärken, der lebendig und tätig ist. Spener hat das Predigen immer als seine Hauptaufgabe verstanden. Seine Predigten, denen ein gediegener theologischer Gehalt eignet, haben damals weite Kreise gezogen. Der Pietismus ist vor allem als Predigtbewegung stark geworden. Ich schließe mit einem Zitat aus den Pia Desideria. Lasset uns gedenken, dass dermaleins nicht gefragt werde, wie gelehrt wir gewesen und solches der Welt vorgelegt haben, in welcher Gunst wir bei den Menschen gestanden und wie wir sie zu erhalten gewusst haben, in welchen Ehren wir geschwebt und großen Namen der Welt hinterlassen, wie viel den unsrigen Schätze von irdischen Gütern gesammelt und damit den Fluch auf uns gezogen haben, sondern wie getreu und mit einfältigem Herzen wir das Reich Gottes zu befördern trachteten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.